Willkommen zum Podcast der Entscheidungsfinisher, der Community von Menschen, die hungrig sind, auf das nächste Level zu kommen. Hier bekommst du Impulse, Konzepte, Erfolgsgeheimnisse und Praxishacks für dein erfolgreiches Entscheidungsfinishing. Schön, dass du mit dabei bist.
Diese Podcast-Folge am heutigen Tage, die ist für mich tatsächlich ganz besonders. Als mir unser heutiger Gast, unser heutiger Entscheidungsfinisher in den letzten Tagen erzählte, über welches Thema sie in dieser Episode mit mir sprechen möchte, da musste ich mich erst einmal ehrlich gesagt einen Moment sortieren. Denn besonders nach einschneidenden Erlebnissen im Leben ist es eine ganz besondere Herausforderung, klare Entscheidungen zu treffen und diese dann vor allen Dingen auch noch erfolgreich zu finishen. Und sie hat genau das getan. Nach einem sehr einschneidenden Erlebnis in ihrem Leben hat sie für sich die Entscheidung getroffen, gerade jetzt noch bunter zu sein, wie sie selber sagt. Und ich bin tatsächlich sehr, sehr dankbar, dass sie ihre Erfahrungswerte heute mit uns teilt und sicherlich auch dem einen oder der anderen eine Menge Mut machen kann, gerade wenn vielleicht auch du gerade in einer anspruchsvollen Situation bist. Ich heiße dich ganz, ganz herzlich willkommen in unserer heutigen Episode, liebe Ann-Christine. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo Ulf, schön, dass ich dabei sein kann.
Ann-Christine, du bist ja selber Entscheidungsfinisherin hier auch in unserer Community. Nicht jeder wird dich kennen, der jetzt diese Episode hört. Magst du dich vielleicht einfach kurz einmal vorstellen, einfach gefragt, wer ist Ann-Christine?
Ich bin Ann-Christine, bin noch 34 Jahre jung, arbeite zurzeit oder jetzt seit fast etwas mehr als einem Jahr bei der Firma IST Deutschland, bin in die IT gewechselt, mache da den Vertrieb, habe jetzt seit 3 Monaten die Teamleitung übernommen für den Innendienst und freue mich und habe eigentlich ein sehr offenes, fröhliches Gemüt und freue mich über alles, was noch so kommen kann und mag.
Ja, und so wie ich dich kennengelernt habe, kann ich das voll bestätigen. Also ich kann mich an unser Vorgespräch auch erinnern, in dem wir ja auch viel, viel gelacht haben und ich dich eben auch als sehr fröhlichen, optimistischen, bunten, wie das ist ein schönes Wort, welches du ja gerne verwendest, Menschen erlebt habe. Und das finde ich eben sehr bemerkenswert, denn du hattest mir ja gesagt, dass es einen Moment in deinem Leben gab, wo es wirklich auch eine Entscheidung war, sich für die Fröhlichkeit im Leben zu entscheiden. Und deswegen so meine Frage an dich, was möchtest du uns hier von diesem einschneidenden Erlebnis, welches du damals erfahren hast, erzählen?
Ja, das war sehr einschneidend, das Erlebnis. Und zwar ist vor ziemlich genau 10 Jahren mein Papa gestorben. Und ich bin ein absolutes Papakind gewesen, bin es immer noch. Das war natürlich dann schon ganz schön heftig.
Also es wäre gelogen, wenn ich mir sagen kann, ich kann es mir vorstellen, aber ich bin mir sicher, dass es da draußen eine Menge Leute gibt, die wahrscheinlich vergleichbare Situationen erlebt haben. Und ich finde das, wie ich eingangs gesagt habe, schon wirklich sehr beachtenswert, dass du eben gesagt hast, genau dieses Thema möchte ich mit uns teilen. Denn gerade wie du sagtest, als Papakind kann ich mir vorstellen, dass das wirklich ein heftiger Moment einfach auch ist. Und du hast ja gerade schon gesagt, dass du heute voll im Leben stehst, fröhlich bist, optimistisch bist und einfach auch mit guter Laune in den Tag reingehst. Und dieses Spannungsverhältnis, das ist, glaube ich, für viele, viele Menschen sehr spannend da draußen. Kannst du uns so auf eine Reise mitnehmen, wie du von damals zu dem Punkt gekommen bist, wo du heute stehst, dass du also letztendlich genauso wieder auf das Leben draufschaust, so fröhlich und so bunt, wie du es heute tust?
Sehr gerne. Als mein Vater damals gestorben war, das war kurz vor Weihnachten, das war schon sehr merkwürdig. Also ich hatte dann auch damals meine Chefin Bescheid gesagt bei meiner damaligen Arbeit und ich weiß noch wie heute, das sind so Sachen, die einem so in Erinnerung bleiben, dass sie mich am Telefon eigentlich anblaffte, in Anführungsstrichen, weil ich nicht sofort sagen konnte, warum ich nicht zur Arbeit gekommen bin und ich eigentlich gerne mal ein paar Tage zu Hause bleiben möchte. Und dann natürlich so diese Phase, Familie benachrichtigen, eine Beerdigung planen. Das ging dann auch alles irgendwie Knall auf Fall, weil der Pastor, der es dann machen sollte, der mich auch schon konfirmiert hat, also den wir dann natürlich auch schon relativ lange kannten, just 3 Wochen später in Urlaub gefahren ist. Und das sollte alles aber irgendwie vorher noch und dann mit Einladung und mit Karten und mit Mama noch unterstützen. Und da stand auch noch Weihnachten vor der Tür. Also das, so die ersten paar Wochen waren echt katastrophal. Es dauerte auch bei mir eine ganze Weile, bis ich ohne Tränen morgens aufgewacht bin und wieder einigermaßen gerade ausgucken konnte. Was ich dann gemerkt habe, ist, dass ich so eine Wut in mir hatte. Wobei ich nicht genau sagen kann, auf was eigentlich. Also sicherlich auf die Tatsache, dass mein Papa nicht mehr da war, ganz klar. Aber ich glaube auch so ein Stück weit auf mich selber, weil ich hatte ihn tatsächlich eine ganze Woche nicht gesehen und dann passierte das so. Und ich ärgere mich eigentlich im Nachhinein immer noch manchmal, dass ich nicht nochmal hingefahren bin. Warum auch immer, aber irgendwie ist dieses Gefühl immer noch da. Ja, nicht ständig dauernd, aber immer mal wieder. Mhm. Und dann habe ich irgendwie, kam mir so durch den Geist, du musst irgendwas machen. Und ich wusste aber nicht so genau was. Und dann kam mein Bruder um die Ecke, und das war eigentlich echt cool damals, und sagte, Mensch, du, hier bei uns in der Gegend von Mama um die Ecke, da hat so eine Boxschuppen aufgemacht. Und ich sag, Boxen, ja, ach, weißt du was, gehst einfach mal hin, probierst das mal. Und dann bin ich dahin, und dann habe ich so einen Monat trainiert, so zweimal die Woche bei den Anfängern mit, und habe echt Blut geleckt und dachte mir, wie geil, mir ging das auf einmal besser. Ich konnte das so ein bisschen auspowern, ich konnte so ein bisschen diese Wut auch rauslassen, weil es ist schon, man mag es, es kann eigentlich nur jemand nachvollziehen, der es mal gemacht hat, so auf so einen Sandsack eindreschen, das ist echt befreiend. Und dann habe ich ein Jahr trainiert, habe nachher tatsächlich 6 Tage die Woche trainiert, habe 25 Kilo abgenommen, also habe da auch relativ viel gemacht und bin dann über die Schiene dann tatsächlich auch nachher zu meinem ersten Kampf gekommen, auf den ich heute noch wahnsinnig stolz bin, dass ich das gemacht habe. Das war echt eine Überwindung. Es ist was anderes, wenn du jemanden aus dem Training kennst, der das mit dir macht, und plötzlich hast du da jemanden Fremdes gegenüber, der möchte dir bewusst wehtun. So, das sind so, und das hat mir aber unheimlich geholfen, mich selber auch wieder zu beruhigen, mich runterzukriegen und auch wieder nach vorne zu gucken und so ein bisschen auch diesen Optimismus wieder zu kriegen, weil ich gesehen habe, okay, auch wenn Papa nicht mehr da ist, der mir immer geholfen hat, ob das bei den blöden Mathehausaufgaben früher war oder wenn ich Liebeskummer hatte, Papa musste nur da sein und alles war gut. Und das war aber so das Erste, was ich geschafft habe ohne Papa. So, ja. Und das hat mir unheimlich viel bedeutet und ist heute noch was, woran ich so, so gerne zurückdenke, weil mir das unheimlich viel Spaß gemacht hat. Und danach habe ich dann angefangen, meinen Trainerschein zu machen, habe auch ein paar Jahre eine reine Frauenboxgruppe sowohl gegründet als nachher auch trainiert. Und das Coole dabei ist tatsächlich heute, nachdem ich jetzt seit drei Jahren nicht mehr mache, tatsächlich zwei meiner Mädels im September selber im Ring stehen, die ich damals trainiert habe, und unheimlich stolz auf die beiden bin und ich so geil finde, was ich geschafft habe. Also, dass sie jetzt so weit sind und sagen, okay, ich mache das jetzt, ich gehe jetzt in den Ring, ich stelle mich dem Ganzen, und ich freue mich da schon sehr drauf. Also Ende September werde ich dann auch mit vor Ort sein. Das muss sein.
Da drücken wir natürlich die Daumen, dass das ist. Sag mal, liebe Ann-Christine, du hattest gerade gesagt, das hatte ich mir hier notiert während unseres Gespräches, dass dein Bruder damals kam und sagte, hey Mensch, um die Ecke hier hat so eine Schule aufgemacht. Nun ist es ja oftmals so, dass gerade dann, wenn wir in so schwierigen Momenten sind, dass wir einerseits ja wissen, dass es uns guttun würde, und auf der anderen Seite ist das, was uns zurückhält, wirkt tatsächlich so schwer auf uns, dass ja viele Menschen dann trotzdem nicht in Bewegung kommen. Sie bleiben auf dem Sofa sitzen, obwohl sie eigentlich wissen, dass sie sich bewegen müssten, dass es ihnen gut tut, dass das Leben irgendwie weiterzugehen hat und so weiter. Vielleicht kannst du uns da noch mal kurz mitnehmen, wie hast du es denn damals geschafft? Also was hat dich angetrieben? Was war so der Moment der Entscheidung, wo du gesagt hast, ich verkrümel mich jetzt nicht hier, ich ziehe mir nicht dauerhaft die Decke über dem Kopf, sondern ich sage ja zum Leben, ich gehe da jetzt hin, ich probiere das jetzt aus. Wie war das so? Also kannst du diesen Moment so ein bisschen schildern?
Ja, es hatte eigentlich damit zu tun, dass ich satt hatte zu heulen. Und dass ich einfach auch dadurch, dass ich in meiner alten Firma zweimal im Jahr auf eine Messe fahren musste, immer 3 Tage übers Wochenende, und ich irgendwann feststelle, nein, du kannst nicht mit verheultem Gesicht und alle 5 Minuten in Tränen ausbrechen, das geht einfach nicht. Also es hatte dann sicherlich auch einen rein pragmatischen Hintergrund, weil ich sagte so, du kannst so nicht vor eine Kundschaft treten, das geht einfach nicht. Und dann auch so dieses, meine beste Freundin, die mir natürlich auch irgendwann tatsächlich eher in den Arsch getreten hat, um das mal so auszudrücken, die sagte so, Mädel, du kannst jetzt hier nicht, und ja, es ist scheiße, aber es muss irgendwie weitergehen. Und das hat mir tatsächlich geholfen. Und irgendwann war auch sie so dieser Wunsch in mir so groß zu sagen, okay, du siehst nicht jeden Abend auf der Couch, du gehst nicht früh ins Bett, du machst auch das Wochenende nicht ständig nur, dass du im Bett liegst. Und da merkte ich irgendwie auch so, dass ich unruhig wurde. Und ich musste unbedingt irgendwas tun. Und das war dann auch so der Moment, wo dann zum Glück mein Bruder um die Ecke kam und sagte so, geh da mal hin, mach das mal.
Ja, Ja, und vielleicht ist es auch so, dass diese Unruhe oder auch so dieser Schmerz und die beste Freundin um die Ecke kommt. Vielleicht ist es auch einfach so, ne, dass denke ich manchmal in solchen schwierigen Momenten, dass uns das Leben dann einfach so ein paar Hilfsmittel, Schubsengel oder wie man sie auch sonst so bezeichnen möchte, vorbeischickt oder Gelegenheiten. Und dass man eigentlich in der Sekunde auch einfach merkt, dass egal, was einfach gerade da so los ist, dass wir eben auch ein Stück weit ganz gut geführt sind und einfach auch Hilfe da ist, wenn Hilfe gebraucht wird. Ist das so das, was du auch erlebt hast? Oder wie würdest du es
beschreiben? Absolut, ja. Es ist schön. Meine beste Freundin kam damals auch ganz unerwartet mit zur Trauerfeier, ohne dass ich sie groß eingeladen hatte, weil ich auch wusste, dass sie arbeiten musste und sie hatte zwar den Termin und dann kam sie ganz überraschend und das war unheimlich toll. Also das rechne ich ihr heute noch hoch an.
Ja. Wie ist das denn so für dich aus deiner Perspektive, also wenn man sowas erlebt und wenn man das jetzt mal versucht runterzubrechen, auf der einen Seite gewissermaßen sagt, das, was im Leben passiert, das können wir eben manchmal nicht beeinflussen, das, wie wir darauf reagieren und wie wir weitermachen, da haben wir einfach verschiedene Möglichkeiten, die das Leben dann so zeigt. Würdest du sagen, dass du auf eine gewisse Art und Weise durch die Erlebnisse, die du damals hattest, dass du offener geworden bist, dass du das Leben anders betrachtest, dass dir andere Dinge wichtiger sind, dass sie Prioritäten verschoben haben? Also wie schaust du heute auf das Leben drauf, so vor dem Hintergrund, dass ja auch in vielen Firmen immer wegen allem möglichen Riesenalarm gemacht wird und so weiter? Und ich kann mir vorstellen, wenn man so ein Erlebnis hatte, ja, dass das natürlich auch so ein bisschen die Sichtweise auf das Leben einfach verändert und vielleicht an vielen Stellen auch ja andere Parameter damit sich bringt, wie man aufs Leben drauf schaut.
Absolut. Also ich muss sagen, dass ich in vielen Punkten unaufgeregter bin. Mhm. Weil ich gerade so in der Arbeitswelt aus vielen Sachen so schnell so eine Elefant gemacht wird, wie man so schön sagt. Und das tut immer irgendwie nicht Not. Mhm. Also natürlich gibt es Situationen, da rege ich mich auch gerne auf. Ich reg mich auch gerne mal auf. Da müssen so die Emotionen dann auch einfach mal raus.
Ja.
Aber natürlich haben sich Prioritäten verschoben. Plötzlich achtest du mehr auf dich. So, du achtest auch mehr auf das, was dein Umfeld macht. Du triffst vielleicht tatsächlich auch mal Entscheidungen, die du vorher vielleicht nicht getroffen hättest, auch in Bezug auf Freunde, auf Familie, auf passt das noch oder passt das nicht mehr. Mhm. Was ich am Anfang gemerkt habe, dass ich sehr emotionslos geworden bin. Mhm. Also das dauerte auch eine ganze Weile, bis so Emotionen wieder da waren, weil ich auch vieles einfach immer sehr nüchtern betrachte. Mhm. Teilweise heute noch, weil eigentlich gefällt es mir ganz gut, mich erstmal so ein bisschen, was ist denn das Kernproblem und dann am Ende festzustellen, dass es meistens überhaupt kein Problem gibt. Mhm. So, und dann brauche ich mich aber auch nicht aufregen. Mhm. Und natürlich haben sich dann so Sachen, so Freundschaften, ja klar, leider Gottes sind ja teilweise auch Freundschaften kaputt gegangen, weil einfach dann ich festgestellt habe, deren Ansichten mit meinen dann neuen Ansichten, die passten einfach nicht mehr zusammen.
Ja.
So, und heute ist es dank diverser Social-Media-Plattformen schon so, dass der ein oder andere irgendwo in der Freundesliste steht, ab und zu auch mal in Kontakt, mal so ein Geburtstagsgruß oder so, aber das ist eine Ausnahme. So, und ich habe mich tatsächlich auf das reduziert, was mir wichtig ist und muss leider dazu sagen, dass dann auch so eine Familie teilweise echt hinuntergefallen ist, weil die Prioritäten für mich einfach dann mit dem, was die so erzählen und was für die so wichtig ist, mit mir überhaupt nicht mehr zusammenpasst.
Und das finde ich, also an vielen Stellen, wir können ja gleich nochmal drüber sprechen, weil vieles, was du jetzt da angesprochen hast, also die Achtsamkeit vor allen Dingen auch sich selbst gegenüber, das ganze Thema Umfeld, mit wem will ich mich beschäftigen und so, das sind ja auch viele Themenstellungen, die wir ja auch in der Community dann immer diskutieren. Ich finde es aber spannend, das wirklich auch von dir zu erleben, wie tief das letztendlich gehen kann. Und letztendlich gesehen kann man es ja so sagen, wie ernsthaft du dich als wichtigsten Menschen in deinem Leben angefangen hast anzuerkennen. Kann man das so zusammenfassen?
Ja.
Mhm. Cool. Wenn du jetzt, also wenn ich dich fragen würde, so in der Rückbetrachtung, gibt es irgendwie, also wenn jetzt jemand so in einer schwierigen Situation ist, was wären so aus deiner Sicht so die drei wichtigsten Tipps, Empfehlungen, Hinweise, Denkanstöße, Impulse, die du so einem Menschen geben würdest? Welche wären das?
Also ganz klar, der erste, lass es zu. Egal, ob das eine Trauer oder eine Wut ist. Mhm. Wenn aus Trauer wird meistens Wut, so habe ich es zumindest erlebt. Das muss gelebt werden, bin ich der Meinung. Wenn du das in dich reinfrisst, das macht dich nur kaputt.
Ja.
Such dir auf alle Fälle Menschen, mit denen du reden kannst. Das müssen nicht 20 sein, meistens reicht einer. vielleicht zwei. Und dann hör einfach auf deine innere Stimme. Also ich habe auch immer nicht so, wenn mich einer fragt, so, du hast eine innere Stimme, ja, ja, klar, natürlich, die hat, irgendwo wird die sein. So ja. Meistens schweigt die und ja. ist unmotiviert unterm Sofa. Aber so im Großen und Ganzen ist da irgendwas in dir, das wird dir schon rechtzeitig sagen. So, und jetzt gehst du dahin und dann gehst du dahin.
Ja.
So, und du weißt nicht, ob die Entscheidungen, die du triffst, richtig sind, aber triff sie. So, du kannst, am Ende ist es einfach nur wichtig, dass du auf dich achtest. So, und der Rest ergibt sich meist von alleine.
Ja, ja. Es hat ja auch sehr viel zu tun mit der inneren Stimme, stelle ich immer fest, mit dem Thema Vertrauen, ne? Weil die innere Stimme meldet sich ja sehr schnell. Aber unser Ego ist ja häufig dann so, dass man sagt, ah nee, das glaube ich jetzt doch nicht oder vielleicht sollte ich dann doch oder dieses und jenes. Insofern finde ich es sehr spannend, dass du sagst, hey, wenn ich 3 Tipps geben dürfte oder müsste oder sollte oder wie auch immer, dass du eben wirklich sagst, nee, das aus meiner ganz eigenen Lebenserfahrung kann ich sagen, hör auf diese innere Stimme, weil sie wird dir ganz klar signalisieren, welcher Weg der richtige für dich ist.
Ja, genau.
Ann-Christine, Mensch, die Zeit rennt schon wieder. Wir sind schon fast am Ende unserer Sendezeit heute angekommen. Wir können gerne nochmal, wenn du magst, so einen kurzen Schwenk machen, auch zur Community rüber, denn du hast jetzt ganz viele Themen angeschnitten von Menschen, die so in dein Leben getreten sind, Stichwort Umfeld, Stichwort auch, was dir wichtig ist, deine Mission, Umgang mit Emotionen und so weiter. Gab es irgendwas so in den letzten 5 Wochen, als du bei uns im Programm warst, was dir auch einfach nochmal geholfen hat, für dich auf das nächste Level zu kommen und auch deine Entscheidung weiter voranzutreiben und zu finishen?
Was mir sehr geholfen hat, waren Themen wie Automatismen.
Ja.
So, und ich habe mich tatsächlich dabei ertappt, dass es viele Automatismen gibt, sowohl in der Reaktion als auch in der Aktion.
Ja.
Und sich dessen bewusst zu machen, dass man in vielen Punkten einfach reagiert, weil dein System sagt, ja, reagier mal so, das passt schon. Das war unheimlich faszinierend. Das hat mir, also da denke ich tatsächlich heute immer noch ganz viel drüber nach. Genauso wie über das Thema, was wir hatten, das war, glaube ich, auch sehr zum Anfang, dieses, wenn du einen Reiz hast, dass du erstmal kurz unterbrichst, bevor du eine Reaktion zeigst.
Genau.
Und wenn man das mal versucht umzusetzen, was nicht so viel klappt, aber wir arbeiten dran, das ist erstaunlich, wie anders du plötzlich reagierst und wie wenig du dich vielleicht tatsächlich aufregst oder wie wenig Blödsinn du auch von dir gibst.
Ja.
Also das waren so 2 Themen, wo ich sage, so, die haben mir unheimlich geholfen.
Ja, und wer noch mehr von dir sehen möchte, du hast dich ja so gefreut den einen Tag, dass du ja spontan in den Garten gegangen bist und so ein kurzes Video aufgenommen hast. Das sieht man auch bei uns auf der Webseite www.entscheidungsfinisher.de. Liebe Ann-Christine, ich danke dir sehr. Es gibt manchmal Situationen, da fällt es mir tatsächlich nicht ganz so einfach, auch Folgefragen zu stellen. Insofern bitte ich in dieser Episode insbesondere um Nachsicht, aber gerade das Thema Tod, Verlust, auch gerade von Familienmitgliedern. Ich muss sagen, ich war schon ziemlich beschäftigt und auch sehr berührt im Vorfeld dieser Episode und ich danke dir wirklich von ganzem, ganzem Herzen, dass du das mitgeteilt hast und auch so ja, am Ende des Tages so ein Stück unaufgeregt auf den Punkt gebracht hast und gesagt, okay, guck mal, das ist dein Leben und was willst du denn jetzt damit tun? Und davon berichtet hast, dass du auch die Hilfe zugelassen hast und dass du die Leute nicht weggeschickt hast und dass du Schritt für Schritt letztendlich dann auch wieder neue Entscheidungen gekommen bist und heute letztendlich im September dann gemeinsam mit deinen beiden Mädels da sogar stehst und dir anschauen kannst, dass sie ihren ersten Kampf gewinnen. Von der Seite her, ja, habe ich so den Eindruck gewonnen, dass du genau durch den Weg, den du gegangen bist, am Ende deinen Papa auch ein Stück weit damit sagst, hey, ich lebe das, was ich von dir gelernt habe und ich habe von dir eben nicht gelernt, mich unterm Sofa zu verpieseln, sondern ich habe gelernt, das Leben zu tanken, rauszugehen, mich zu verwirklichen und so weiter und so fort. Also geht damit vielleicht sogar die Story weiter?
Ja, ich denke schon. Mein Papa war ein absolut lebenslustiger, auch teilweise sehr erfolgreicher Mensch, vor allen Dingen in seinem Beruf, den er ausgeübt hat. Und ich glaube schon, dass in vielerlei Hinsicht ich versuche, das Leben so zu genießen, wie er es genossen hätte.
Ja.
Ich trotzdem immer versuche, so meinen Weg zu gehen. Und ich merke, dass ich damit doch erfolgreicher bin, als ich dachte.
Super schön. Das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ja, ich danke dir für deine Zeit. Wer mehr von dir erleben möchte, guckt am besten in die Shownotes oder kurz auf die Webseite. Und ich wünsche dir auf deinem weiteren Erfolg oder auf deinem weiteren Weg ganz viel Erfolg, viele kraftvolle Entscheidungen. Wir werden sicherlich auch über die Community weiter in Kontakt bleiben. Und ich sage stellvertretend für alle Hörer an dich, liebe Ann-Christine, ganz, ganz lieben Dank und weiterhin viel Erfolg auf deinem Weg.
Vielen, vielen Dank.
Es hat mir
viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Das war eine weitere Folge des Entscheidungsfinisher Podcasts, dem Erfolgspodcast für Menschen, die hungrig sind, auf das nächste Level zu kommen und müde, permanent an der gleichen Stelle zu scheitern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du selbst auf dein nächstes Level möchtest, dann werde jetzt einfach Teil der Community. Sichere dir deinen Platz auf www.entscheidungsfinisher.de und vielleicht bist genau du dann schon in wenigen Wochen unser nächster Gast hier im Podcast. Mehr Informationen zu den Entscheidungsfinishern und unseren Gästen findest du auch in den Shownotes.